Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützung. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Tuterrain, Ortlieb, Simplon, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Uwe, so technische Sachen, Technik, Normung, die ganzen Vorschriften und die Berechnung, die damit zusammenhängt, das ist ja ein total dröges, trockenes Thema, oder?
Ja, aus meiner Sicht schon. Aber es ist natürlich absolut notwendig, sich damit zu beschäftigen. Und das macht in unserer Branche, macht das vor allen Dingen der ZDV. Und ich finde, dass der das großartig macht.
Naja, also was gar nicht so trocken und dröge war, waren diese komischen Anwandlungen aus dem Verkehrsministerium, die da hießen, irgendwie Anhänger dürfen jetzt, müssen eine Auflaufbremse haben, wenn sie über 45 Kilo zuladen sollen oder 45 Kilo Gesamtgewicht haben, ich erinnere das nicht mehr ganz genau. Und dann kam doch noch diese unsäglich hohe Bremsverzögerung, die Fahrradbremsen jetzt haben sollten. Da kam ja einiges zusammen. Das war nicht trocken und dröge, das war eher so ein Aufreger und so ein, so ein emotionales Thema.
Naja, wir haben ja bei der Frage der Empfehlungen für E-Bikes, wie heißt das nochmal, bei der
Tauschteileliste?
Tauschteileliste oder der Bauteileliste für E-Bikes. Da haben wir ja mal erlebt, was es bedeutet, diese Verhandlungen zu führen und diesen Austausch unter Experten zu führen, um genau die Punkte an die richtige Stelle zu rücken und die, an welchen Hebel hast du, wo passiert irgendwie was Gefährliches, wo nicht und sowas. Es ist eine relativ tröge Arbeit, aber die Wirkung nachher ist ja groß und das sehen wir jetzt gerade bei so einer Frage von Bremsen. Stellt euch mal vor, das wäre durchgegangen.
Naja, also genau das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Die Kinderanhänger wären tot gewesen. Ja. Da haben wir natürlich gesagt, wir verkaufen ja gar keine mehr, ist gar nicht so dramatisch, habe ich aber auch schon mal gesagt. Wir haben die in der Vermietung, wir hätten dann natürlich keine mehr in der Vermietung. Der Tourismus in Cuxhaven hätte natürlich auch erhebliche Schäden genommen, weil Familien mit Kindern könnten dann nicht mehr so gut hierher kommen, könnten hier keine Kinderanhänger mehr mieten und so. Da hängt ja dann noch eine ganze Menge dran. Und bei den Bremsen ist es ja fast noch dramatischer. Wenn ich das richtig gelesen habe, war es tatsächlich so, dass grundsätzlich wären wahrscheinlich Fahrräder von der Bildfläche verschwunden, weil die Fahrräder wären ja so teuer geworden, dass die Bremsanlage so viel kostet, wie die Leute heute für ein Fahrrad ausgeben wollen. Weil ein Fahrrad hat ja normalerweise, du hättest ein ABS gebraucht eigentlich, um diese Bremskraft sicher an Fahrräder zu verbauen. Also das ist alles so, also was da so dranhängt an für den Fahrradhändler an Verkauf, das finde ich dramatisch. Und deswegen muss ich mal diese Arbeit, die hier geleistet wurde, überwiegend jetzt vom ZDV, du hast noch ein paar Namen, also ich weiß, Dirk Zedler hat mitgearbeitet intensiv,
Ernst Brust. Genau. Und man kann auch sagen, mit Sicherheit auch hat auch Tim Salatzky eine Rolle gespielt, der ja beim ZIV auch tatsächlich für Normungen und, lass mich kurz nachgucken, der ist zuständig für Leiter für Technik und Normung und das ist genau der Teil, den er da tun muss und den er da hervorragend gemacht hat oder beziehungsweise zumindest moderiert hat.
Da kann man ja mal sehen, wie wichtig also einzelne Leute oder auch Verbandsarbeit dann doch sind für uns Händler letztendlich im absoluten Endgeschäft. Da ist so viel Arbeit gemacht worden, da muss ich mich als Händler oder Händlerin überhaupt gar nicht drum kümmern. Das ist natürlich ziemlich gut. Ziemlich gut fand ich auch das Paper, was Peter Hornung von Hinterher, dem Fahrradanhängerhersteller, zu den Fahrradanhängern geschrieben hat. Und das war, glaube ich, auch nicht wenig maßgeblich dafür, dass dieses Thema mit den Fahrradanhängern auch vom Tisch gegangen ist.
Ja, offensichtlich hat im Ministerium ein bisschen an Expertise gefehlt und da wurde jetzt nachgearbeitet und nachgelegt und das mit einem guten Ergebnis. Also ich bin sehr froh und glücklich darüber.
Und ich bin froh, dass ich es nicht selber machen musste. Uwe, letztens war ich wieder auf Neuwerk mit Freunden und Neuwerk, du warst ja schon mal mit auf Neuwerk. Du weißt ja, wie einsam und alleine man da nachts oder abends ist, wenn alle wieder die Insel verlassen haben und man mit den 5 Schafen und den 3 Kühen da alleine ist. Und dann ist ja immer Spieleabend angesagt.
Ja.
Und kannst du dich an Christian erinnern? Der war ja auch so ein Spieleversessen, der ist unser Wirt da drüben. Und der hat uns ein neues Spiel empfohlen.
Okay, und was war das?
Das heißt, glaube ich, Tack. Und dann hat er das gleich rausgeholt und weil er das empfohlen hatte, waren wir natürlich gleich Feuer und Flamme Hans gespielt. Und übrigens, das ist meine Spieleempfehlung. Tack. Mega, mega geiles Spiel. Also wirklich spannend zu viert. Du musst im Zweierteam spielen. Bis du das begriffen hast, dass der andere, der dir gegenüber sitzt, auch in deinem Team ist, das ist schon, da ist schon Krieg ausgebrochen zwischen den Ehepaaren vorher. War also wirklich eine richtig gute Sache. Und das finde ich immer gut, wenn man so eine Empfehlung hat, dann fällt einem das leicht auch, finde ich, so ein neues Spiel anzufangen. Weil ich kenne so viele Spiele, ich will gar nicht mehr immer so viele neue anfangen, muss ja immer die Regeln lesen und bla bla bla. Aber diese Empfehlung habe ich gerne angenommen und es hat sich auch gelohnt.
Das kenne ich bei Spielen auch und das finde ich immer der beste Weg, überhaupt noch zu neuen Spielen zu kommen.
Und da haben wir ja eigentlich eine schöne Über- und Einleitung zu unserem heutigen Thema Empfehlungsmarketing, oder? Dann sind wir doch mal im Thema. Also ich habe mal auch ein bisschen nachgeguckt, Empfehlungsmarketing ist, oder das sagt sich ja so leicht hin, was bedeutet das eigentlich? Und dann bin ich darauf gekommen, wenn man das so ins Deutsche übersetzen würde oder ein Synonym dafür wäre für mich auch so Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja, also wenn ich dir was empfehle, ist das ja von meinem Mund zu deinem Mund. Also von daher, genau. Also jetzt muss man natürlich sagen, dass sowohl Marketing bei uns in der Branche jetzt nicht immer der wohlgelittene Begriff ist und Propaganda auch nicht. Aber schon, ich weiß, was du meinst.
Ja, aber tatsächlich ist mir das dabei eingefallen und da sehe ich gar kein negatives Vorzeichen bei Propaganda, aber völlig egal. Und ich glaube, die moderne Form davon, habe ich gedacht, ist dann wahrscheinlich die Google-Bewertung.
Ja, die Google-Bewertung ist ein Teil der Bewertung, die man dann offiziell lesen kann und wo man sagen kann, oh, da gibt's ganz viele zufriedene oder unzufriedene Menschen. Ich bin ein bisschen skeptisch bei Google, das weißt du vielleicht, aber grundsätzlich finde ich, natürlich gucke ich mir Bewertungen an.
Und wenn ich jetzt mich so in der Branche umhöre und mit Kolleginnen und Kollegen rede, dann ist ja Mund zu Mund und Google, die haben ja so ein bisschen beide was Ähnliches. Ich höre ganz oft in der Branche, das ist alles blöd, das kann ich eh nicht beeinflussen. Und dann ist auch die Frage, was bedeutet denn dieser Begriff Marketing in dem Zusammenhang, wenn ich das eh nicht beeinflussen kann? Marketing ist für mich ja was ich versuche oder wo ich auch glaube, dass ich es kann, was beeinflussen. Aber Google beeinflussen? Mund zu Mund beeinflussen?
Naja, Marketing ist sozusagen erstmal das Mittel, was du nutzt, um selber für deinen Betrieb Werbung zu betreiben oder den Vertrieb zu steuern oder. Ja, also Marketing erstmal ist ja ein weiter Begriff. Und
ja gut, aber wie kriege ich das hin, dass die am Stammtisch dann positiv über mich reden oder dass die dem Google eine positive Bewertung schreiben?
Na, erstmal durch gute Arbeit, würde ich sagen.
Ja gut, das ist aber kein Marketing, oder?
Nee, das
gute Arbeit ist die Voraussetzung.
Gute Arbeit ist Voraussetzung dafür, genau.
Und ich gehe mal davon aus, dass du, der du jetzt zuhörst, sowieso eine top gute Leistung ablieferst. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegst du deine Leistung dann, wie reden die anderen drüber? Wie kriegst du das dann überhaupt unter die Leute, damit die Leute darüber reden? Also, wie gesagt, gute Leistung setzen wir voraus und wir wissen, dass du das lieferst.
Ich muss gestehen, ich habe erstmal keine Idee. Hast du eine?
Ich glaube schon, dass du eine hast. Du hast, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen, dass wir zum Beispiel die Fahrradkenner ins Portfolio genommen haben bei der Werkstatt und unsere Feedbackkarten damit digitalisiert und veröffentlicht haben. Und das ist für mich eine wahnsinnig gute Empfehlung, dass ganz viele Feedbackkarten veröffentlicht werden, mit Text manchmal, auf jeden Fall mit der Quelle und allen drum und dran. Ich bin oft darauf angesprochen worden und das ist für mich Empfehlungsmarketing.
Ja, stimmt. Hast du natürlich recht, ich doof.
Habe ich vergessen. Tolle Sache und weiß das nicht.
Ja, also das war natürlich für uns ein großer Wurf, dass die Fahrradkenner spielen unsere Feedbackkarten digital ein oder wir spielen das für die digital ein und damit sind alle Bewertungen unserer Werkstätten bei Fahrradkenner sichtbar, digital sichtbar.
Also ich persönlich lege ja auch viel Wert auf unsere Google-Bewertung und versuche auch das zu beeinflussen, indem ich aktiv darum werbe bei zufriedenen Kunden, dass sie uns auf Google bewerten. Jeder meiner Mitarbeiter und auch ich, wenn wir eine Mail verschicken, haben da unter so ein Sternesystem.
Ja.
Und wenn du mit uns zufrieden bist und auf diesen Link klickst, dass du zufrieden bist, dann bist du sofort in der Google-Bewertung und kannst die abgeben. Und überall im Geschäft sind QR-Codes, wo du scannen kannst und dann bist du sofort bei einer Google-Bewertung und kannst eine positive abgeben. Bist du nicht so zufrieden und klickst nur den einen Stern an, dann kommt nicht der Link zu Google, sondern dann kommt der Link zu einer E-Mail zu mir.
Das willst du wissen, das ist mir klar.
Ja, da will ich das wissen, aber nicht öffentlich.
Aber jetzt sag mir doch mal, wie kommst du zu einer anständigen Quote dieser Bewertung, dieser Google-Bewertung, weil nur das Verteilen auf Visitenkarten oder auf irgendwelchen, was weiß ich, steht auf dem Tresen irgendwie ein QR-Code, das reicht ja nicht.
Das ist ja wie bei der Feedback-Karte, und das machen wir in der Grundlagenschulung, dass wir tatsächlich ein Wording dafür haben. Man muss sich dann auch trauen, die Kunden anzusprechen. Bitte bewerten Sie uns. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, wenn wir wirklich darüber reden, also worum es geht, wie man die Ansprache macht.
Ja.
Ich würde das ein bisschen nach hinten schieben noch. Ich glaube aber, dass man grundsätzlich einfach dadurch, dass man bekannt gibt, hier ist eine Bewertung zu machen, schon mal mehr Bewertung einheimst. Und im Übrigen, seit wir das eingeführt haben mit den Fahrradkennern, habe ich mittlerweile deutlich mehr Fahrradkennerbewertung als Google-Bewertung.
Ja, das ist ja, da haben wir ja auch Statistiken oder beziehungsweise genug Zahlen, die da mittlerweile zugrunde legen. Das ist ja häufig, also nicht selten, sondern häufig das Zehnfache der Google-Bewertungen. Und das ist natürlich großartig, weil wir damit nicht abhängig davon sind, was auf Google passiert, sondern das selber ein bisschen im Griff haben. Und unsere Feedback-Kartenbewertungen sind ja exzellent. Also die liegen ja immer im Schnitt bei 4,7 Sternchen.
Diese Feedback-Karten, die gibt es ja im VSF für jeden VSF-Händler, oder? Einfach dann teilnehmen, ne?
Kann man einfach dann teilnehmen, kann die einfach bestellen, gar kein Problem.
Und ich finde, da ist ja noch ein weiterer Vorteil, diese Feedback-Karte nach erfolgter Reparatur, die bekommt ja nur jemand, nachdem die Reparatur erfolgt ist. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu Google. Ich habe bei Google oftmals Leute, die mich bewerten, die überhaupt gar keine Kunden bei mir sind. Weil die zum Beispiel mit meinem Angebot nicht zufrieden waren, weil die gesagt haben, ja, das ist mir doch viel zu teuer, was für ein Halsabschneider, den bewerte ich mal negativ, aber der kennt mich noch gar nicht, er kennt meine Leistung nicht und er hat mein Angebot nicht angenommen und da ist dann die Bewertung so unfair und das geht, glaube ich, vielen so, dass die als extrem unfair empfunden wird, wenn nur überhaupt gar keine Geschäftsbeziehung zustande gekommen ist.
Das meinte ich ja, als ich angedeutet habe, dass ich Google-Bewertungen nicht, dass ich die durchaus kritisch sehe, weil es nicht immer zwingend richtige Kunden von und Kundinnen von dir sind und nicht sein müssen. Und das ist eben bei jetzt nur als Beispiel Fahrradkenner anders. Das sind echte Kunden, das wird auch nachgewiesen und das finde ich natürlich die sinnvollere und bessere Bewertung oder die validere Bewertung für alle, die danach auf diese Empfehlung gehen wollen.
Okay, aber lassen wir doch mal, haben wir, also Google ist auf jeden Fall schon und Fahrradkenner sind schon Sachen, wo Empfehlungen ausgesprochen werden, die Feedbackkarten und danach kann man oder danach richten sich auch Leute, das ist schon das erste Empfehlungsmarketing Tool, was man nutzen kann und das ist eher so ein Basic, würde ich sagen. Eine der Basics und ein anderes Basic ist für mich, dass ich eine gute Bestandskundenpflege habe. Also ich muss meine Kunden relativ genau kennen, wenn ich mit den Kunden ins Empfehlungsmarketing gehen will.
Wie machst du das? Was heißt das für dich?
Naja, das eine wäre ja auf jeden Fall, dass ich schon mal darauf achte, dass ich von den Kunden möglichst viele Daten habe. Ich weiß, dass es immer noch Kolleginnen und Kollegen gibt, die da so ein bisschen zurückhaltend sind und sagen, ja gut, also wir brauchen ja vielleicht keine E-Mail-Adresse oder keine Handynummer oder sowas. Aber wenn ich das schon nicht habe, dann habe ich natürlich ein Problem. Also das wird dann schwierig. Ich muss zumindest einen vollständigen Datensatz haben. Erst dann fangen Kunden ja an, wertvoll zu werden. Dann kommt natürlich im CRM noch dazu, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen hinterlege, also wie der Kunde ist, also dass ich ihn ein bisschen qualifizieren kann, das wäre natürlich noch besser.
Okay, und das macht ihr alles und das heißt, ihr habt aufgeräumte und gut sortierte Kundendaten und könnt damit dann arbeiten im Empfehlungsmarketing.
Ja, das ist ja die Frage. Wenn du mich selber fragst, ob ich das mache, ist das eine andere Sache, aber das wäre auf jeden Fall die Empfehlung. Nein, wir arbeiten da auch schon ganz vernünftig. Das ist keine Frage, weil wir eigentlich auch den Wert von diesem Empfehlungsmarketing erkannt haben.
Wir hatten ja in der vergangenen Folge über Newsletter-Marketing gesprochen. Da brauchte man das ja auch. Gepflegte Daten sind ja Voraussetzung für mehrere Aktivitäten im Marketingbereich. Also das heißt nicht nur jetzt hier beim Empfehlungsmarketing.
Ja, das sehe ich also hundertprozentig genauso. Das ist einfach total wichtig, dass man eine extrem gute Datenbasis hat. Ja. Sonst funktioniert das eigentlich alles nicht. Und Empfehlungsmarketing oder ein anderes Wort, was ich dazu gelesen habe, ist Loyalitätsmarketing.
Ha.
Und bei Loyalität, da fallen mir natürlich auch Mitarbeitende ein. Die spannende Frage, finde ich, ist, empfehlen denn alle meine Mitarbeitenden unser Geschäft für den Kauf von Fahrrädern und für die Reparatur von Fahrrädern und die für die Vermietung von Fahrrädern? Also ich würde jetzt mal uneingeschränkt Ja sagen, aber ist das tatsächlich so? Und ist das vielleicht auch was, wo man sich mal Gedanken drüber machen kann?
Also ich finde, das ist ja genau der Job, der zu tun ist. Also wenn ich jetzt über Qualität spreche, dann spreche ich natürlich auch alle Aufwendungen, die man macht, um Kunden zufriedenzustellen. Aber nicht nur Kunden, sondern auch, du machst ja auch ganz viel oder du bewegst ganz viel, dass auch deine Mitarbeitenden zufrieden sind. Und das sollte doch in beiden Fällen zu viel Loyalität führen und zu viel Weiterempfehlung führen. Das wäre ja zumindest auch da wieder Voraussetzung. Wenn Qualität Voraussetzung ist, dann ist natürlich auch zufriedene Mitarbeiter auch eine Voraussetzung dafür, dass da empfohlen wird.
Okay, also ich habe dafür einen 6-Schritte-Plan aufgetan und den können wir ja vielleicht mal ganz kurz durchgehen oder zumindest die Schritte mal ganz kurz anreißen und dann wird es vielleicht auch ein bisschen klarer, um was es geht. Was
ja, meinst du? Dann lies mal vor.
Also es geht eigentlich darum, wann man die Empfehlungsfrage stellt. Und das ist natürlich immer genau dann, wenn der Abschluss passiert ist, wenn das Fahrrad verkauft ist. Und dann frage ich den Kunden, mein lieber Kunde, wie zufrieden bist du denn auf einer Skala von 1 bis 10 mit unserer Zusammenarbeit?
Das ist so ähnlich, wie wenn wir die Werkstattleistung erbracht haben und dann die Feedbackkarte austeilen und sagen, irgendwie so, ne? Also das genau, ist dann nach der Leistung.
Genau, nach der Leistung oder direkt beim Kauf wäre jetzt hier genau das Richtige. Jetzt kann natürlich auch eine Antwort zwischen 1 und 7 kommen bei einer Skala von 1 bis 10. Dann muss ich einfach nochmal nachfragen, was wir noch mal leisten müssen, damit das eher eine 10 wird. Aber ich gehe mal davon aus, da du ja einen guten Job machst, der du hier zuhörst, werden die Antworten eher so zwischen 8 und 10 sein. Und dann kann ich als nächste Frage stellen, wer käme denn für eine Empfehlung in Frage?
Ich würde gerne noch vorher reingrätschen. Ich finde, das darf ja durchaus und das muss auch für das Selbstverständnis des Betriebes auch so sein, durchaus im Interesse zu sein, was ist denn zwischen 1 und 7 passiert, dass der Kunde noch nicht so 100%ig zufrieden ist. Das bringt ja den Betrieb weiter. Das kennen wir auch von den Feedbackkarten. Das sorgt ja wirklich dafür, dass im Betrieb was passiert und dass dort Qualitätsmanagement gemacht wird.
Ja, also die Qualitätsverbesserung in diesem Fall ist das Abfallprodukt, oder?
Genau, das ist aber richtig, total wertvoll.
Ja, absolut, gar keine Frage. Aber eben im Empfehlungsmarketing das Abfallprodukt. Ja. Okay, dann bin ich aber eigentlich durch. Dann wird er mir ja irgendwie eine Antwort geben, hoffentlich. Mhm. Und dann kommen wir zu Schritt 2 und da muss ich den Kontakt qualifizieren, den ich da jetzt bekommen habe. Das könnte ich machen, zum Beispiel, indem ich frage, wie kommen Sie denn spontan auf Herrn Meier? Warum denken Sie, dass Herr Meier auch so ein E-Bike braucht oder warum glauben Sie, dass Frau Müller ein Gravelbike braucht? Da kann ich noch ein bisschen mir eine Qualifizierung zu dem Kontakt holen.
Okay, das heißt, du fragst nochmal nach, mit wem habe ich es denn dann zu tun, damit du besser auf diesen Menschen eingehen kannst.
Genau, damit ich auch vielleicht ein bisschen mehr Informationen habe. Mhm. Und dann gehe ich in Schritt 3, nehme ich den Kontakt auf mit der empfohlenen Person. Und da ist es, glaube ich, da ist es wichtig, dem Empfehlenden, also dem Kunden, deinem schon bestehenden Kunden, die Chance zu geben, Frau Müller oder Herr Meier oder andersrum kurz Bescheid zu sagen, dass da eine Empfehlung ausgesprochen worden ist. Also ich würde mir da immer 3-4 Tage, vielleicht sogar eine Woche Zeit lassen und dann erst mal den Kontakt aufnehmen.
In gewissen Weise die Vorbereitung dafür oder die Erlaubnis einholen lassen.
Genau. Wenn ich den dann anrufe und sage, ich habe hier eine Empfehlung von meinem langjährigen oder von meinem treuen Kunden und der meint, Gravelbike, das wäre auch was für dich, dann mache ich natürlich eine Terminbestätigung bei dem Neukunden beziehungsweise lade ihn dann ins Geschäft ein und verabrede direkt den Termin.
Da hat der Neukontakt ja immer noch die Chance auch zu sagen, ich habe kein Interesse. Also das ist ja, ja die Chance hat er ja jederzeit und deswegen ist das ja eine faire Sache.
Also grundsätzlich ist ja noch gar nichts Verbindliches passiert, außer dass ich einen qualifizierten Kontakt habe. Mhm. Jemanden, der vielleicht Interesse an Fahrrädern hat und jemanden, der einen Freund hat, der sagt, für den wäre es schon interessant.
Ja.
Also ich gehe mal davon aus, dass keiner jemanden empfiehlt, der gar keine Lust auf Fahrradfahren hat oder der sich gerade eins gekauft hat. Ist eigentlich unwahrscheinlich. Okay, und dann kommt Schritt 5, Feedback an den Empfehlungsgeber. Da muss ich einfach mal zwischenzeitlich berichten, was da passiert. Also, dass ich das Feedback genutzt habe und was daraus gerade entsteht. Ich glaube, das ist wichtig, weil der Empfehlungsgeber, der steht ja mit seinem guten Namen für das ganze Ding gerade. Und den muss ich natürlich immer mit abholen.
Ja, oder im erfolgreichen Fall auch einen Strauß Blumen schicken.
Oder auch das. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Da habe ich ja so ein paar Ideen,
ja, okay.
Dass man das vielleicht tatsächlich auch be- oder entlohnen könnte.
Ich bin gespannt.
Und dann ist das finale Feedback, wenn der Verkauf tatsächlich zustande gekommen ist und alles fertig ist. Das muss ich auch nochmal an den Empfehlungsgeber geben.
Dann kriegt
also, wirklich passiert ist.
Dann kriegt er den zweiten Strauß Blumen oder den Schnaps dazu.
Den Schnaps dazu, ganz genau. Also das sind die sechs Schritte, die ich durchgehen kann, um das, um wirklich so eine persönliche Empfehlung zu generieren. Mhm. Das ist aber, und das müssen wir ganz ehrlich sagen, im Fahrradgeschäft ja immer, das ist ja eine handgemachte Arbeit. Das muss ja der Verkäufer am Point of Sale machen.
Ja, ich habe auch bei deiner Beschreibung auch gedacht, das darf keine kontaktscheue Person machen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Da muss schon jemand Lust haben auf Neukontakt und Menschen kennenlernen und ja, mit denen sich in Verbindung setzen und sowas. Das muss funktionieren.
Ja und nein. Also ich glaube, es gibt keine kontaktscheuen Menschen im Verkauf, beziehungsweise wenn sie das mal waren, haben sie das ja im Verkauf überwunden. Und genauso wie du vor dem ersten Verkauf Bammel hast oder vor den ersten Gesprächen mit Kunden irgendwie, ne, vielleicht kann das keiner, der hier zuhört, mehr nachvollziehen, aber ich kann mich in die Lage von unseren Auszubildenden oder von neuen Leuten im Laden doch sehr wohl reinversetzen. Das ist immer eine Riesenaufregung. Du hast immer irgendwie so eine Hemmschwelle und hier ist das ja nicht anders. Das machst du die ersten 5 Male, dann ist es komisch. Beim 10. Mal ist es schon nicht mehr komisch und nach dem 20. Mal sagst du, oh, das ist ja selbstverständlich. Easy going. Mhm. Das ist auch eine Gewöhnungssache. Und ich glaube, da muss man den Glaubenssatz daran, dass das irgendjemand stören könnte. Weil das ist ja das, was ich dann immer höre, wenn ich über sowas rede. Ja, ich will doch hier keine Anrufe von irgendeinem Fahrradladen. Das sind Glaubenssätze. Ich will Anrufe von meinem Autoverkäufer, wenn er mir ein Auto verkaufen will.
Ja, und ich nicht. Also das mit dem Auto fand ich jetzt ein ganz schlechtes Beispiel.
Aber ich fand das gerade ein ganz gutes Beispiel, weil ich würde gerade gerne eins kaufen und keiner verkauft mir eins.
Ja, okay.
Das ist total irre. Es gibt keinen Autoverkäufer, der mir ein Auto verkauft.
Okay.
Es ist noch nicht mal Empfehlung, sondern ich bettel da drum und krieg keins verkauft. Aber das ist, deswegen ist das so ein Glaubenssatz. Also zu glauben, die Leute wollen nicht kaufen und wollen keine Beratung, das ist doch für einen Fahrradverkäufer.
Ja, wenn nicht, können Sie es ja auch sagen und da kommen wir ja auch da wieder die Erinnerung an einen vergangenen, also an der letzten Podcast, als Jörg aus Bonn gesagt hat, es gab nur ganz wenige, die sich praktisch bei seinem Newsletter abgemeldet haben. Also das sind viel, viel, viel weniger, als man denkt, ja. Die darauf keine Lust haben.
Das und das trifft hier auch genau zu, deswegen bin ich mit dem Satz, man muss sehr kontaktfreudig sein oder sowas. Ich glaube, man kann es mal einfach durchziehen, ausprobieren und dann wird man sehen, was passiert. Ich glaube, dass diese Empfehlungen ungewohnt sind und schwierig, aber man kann sich dran gewöhnen und dann werden sie auch ganz sicher funktionieren. Ich würde es nicht so einfach abtun mit machen wir nicht, gab es noch nie und wird es nicht geben.
Okay, das waren jetzt die 6 Schritte. Hast du denn auch einen leichten Weg noch, wie man Empfehlungsmarketing noch machen kann? Hast du noch eine Idee? Du hast vorhin was angedeutet.
Ja, also das war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, Mensch, empfehlen dann eigentlich unsere eigenen Mitarbeiter unser Laden und man könnte dafür eine Prämie aussprechen. Man könnte ja sagen, Mensch, jeder, der hier ankommt und sagt, ich komme von Hans-Peter bei euch aus dem Laden, dann kann ich ja Hans-Peter einen 50-Euro-Bonus überweisen, zum Beispiel. Ich bin drauf gekommen, weil tatsächlich uns Kunden angesprochen haben und haben gesagt, also ich habe euch mindestens schon 5 Kunden empfohlen. Ich weiß, dass hier mindestens schon 5 Leute nur wegen mir ein Fahrrad gekauft haben. Mhm. Dann haben wir schönartig Danke gesagt und haben gesagt, ja und was kriege ich jetzt dafür? Mhm. Und meine Verkäufer waren so ein bisschen echauffiert. Wieso, was soll der dafür kriegen? Ich habe das doch verkauft. So. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich total schön, wenn jemand zu uns kommt, der sagt, der und der, mein Freund, der hat mir empfohlen, hierher zu kommen. Tatsächlich ist es so, dass wir bei der Fahrradberatung immer fragen, wie bist du zu uns gekommen? Kanntest du uns? Bist du alter Kunde? Bist du neuer Kunde? Wenn du neuer Kunde bist, wie hast du von uns erfahren? Und wenn die dann sagen, ja, mein Vereinsmitglied so und so hat mich empfohlen und das ist ein Kunde von uns, dann kriegt er von uns direkt einen 50-Euro-Gutschein zugeschickt.
Der empfohlen hat.
So. Der empfohlen hat.
Ja.
Und das ist jetzt nur so im Prozess, by the way, entstanden. Aber wenn man davon natürlich einen richtigen Prozess draus strickt, dann kann das ja noch viel besser werden. Ich bin drauf gekommen, weil ein Sportverein mich um Sponsoring gebeten hat. Und das bringt mir gar nichts. Also ob ich da eine Bandenwerbung mache oder nicht, ich glaube, da verkaufe ich kein einziges Fahrrad mehr. noch dazu war es dann ein Fußballverein, wo ich glaube, Fußballer fahren eher nicht so Fahrrad. Da bin ich, glaube ich, bei der Damen-Volleyball-Mannschaft besser aufgestellt. In jedem Fall gibt es ein kleines Sponsoring, das machen wir jetzt auch aus Verbundenheit. Aber ich habe noch gedacht, der Verein hat ja sehr viel Potenzial, die, was weiß ich, 25 Spieler, die ganzen Familien der 25 Spieler, die Freunde der 25 Spieler und deren Familien. Und wenn ich sagen würde, für jedes Fahrrad, was über euch empfohlen wird, jemand bei mir kauft, kriegt ihr 50 Euro in die Vereinskasse. Du musst nur sagen, du bist vom Verein XYZ empfohlen worden. Und dann gibt's 50 Euro in die Vereinskasse. Dann hätte ich ein super Sponsoring, viel mehr Geld für den Verein. Die hätten eine wirklich große Vereinskasse. Und ich hätte eine Empfehlung laufen, die wahrscheinlich sehr, sehr gut wäre.
Klingt nach einem guten Plan. Hast du denn sowas schon mal ausprobiert oder bist du jetzt gerade dabei?
Da sind wir gerade am Start. Also, ach, super. Würde mich interessieren, wenn das schon mal jemand ausprobiert hat, dann schreibt uns doch mal. Das kann ja sehr spannend sein, aber ich finde, das ist eine Empfehlung, also das ist ein Sponsoring und eine Empfehlung gleichzeitig.
Naja, und was ich ja vor allen Dingen toll finde daran, die Idee, die Anfrage von so einem kleinen Verein abzulehnen, ist ja erstmal was Unangenehmes und will man ja auch nicht. Man will die ja unterstützen, man hat ja vielleicht auch persönliche Verbindungen dazu, und aber gleichzeitig weiß man, dass diese Art von Bandenwerbung oder im Vereinsblättchen da seine Werbung zu schalten, in der Regel nichts bringt. Das verpufft. Aber wenn man das verbindet, dann wird's ja spannend.
Genau, das finde ich auch. Dann ist es ein bisschen so leistungsbezogen. Mhm. Also wenn dann die Vereinsmitglieder sagen, ja, das ist der Laden, wo du hingehen musst. Ich mach mal das negative Beispiel. Ich habe einen Freund, der hat eine große Bäckerei hier und der ist auch Sponsor von vielen Handballvereinen. Hat früher Handball gespielt. Und dann geht er zu so einem Spiel in die Kabine und dann liegen da die Brötchen vom Konkurrenten oder vom Lidl. Jetzt kann man sagen, ja, das ist dann halt passiert, da war einer nicht so besonders achtsam, der die Brötchen eingekauft hat. Aber das darf natürlich nicht passieren. Und bei dem Modell, was ich gerade aufgemacht habe, kann das ja passieren, aber dann fließt ja auch kein Geld. Es kann ja sein, dass irgendeiner im Verein sagt, ja, das ist zwar unser Sponsor hier, aber da gehen wir trotzdem nicht hin. Ich kaufe mein Fahrrad bei Stadler. Mag ja sein, aber dann fließt eben diese 50 Euro fließen schon mal nicht. Mhm. Also ich finde die Verbindung eigentlich besser.
Ja, und das ist ja auch, das finde ich auch der Teil, der frustriert. Also wenn du einen Verein unterstützt oder von mir aus auch ein soziales Engagement hast und dann kommt nichts zurück und du siehst genau das Gegenteil, dann fragst du dich natürlich irgendwie, warum hast du dich engagiert? Und diesen Frust möchte man ja auch gar nicht erleben.
Also vielleicht ist das jetzt auch nochmal beim Empfehlungsmarketing, muss ja nicht unbedingt Geld fließen, aber das, was ich vielleicht ansonsten an Sponsoring oder Werbung für solche kleinen Vereine rausgebe, das kann ich natürlich genauso investieren in mein Empfehlungsmarketing, und ich glaube, dann haben alle mehr davon.
Okay, Thorsten, jetzt habe ich verstanden, es gibt 6 Schritte, die man irgendwie beachten muss beim Empfehlungsmarketing, die du parat hast. Es ist ein guter Weg, über seine Mitarbeitenden zu gehen und da auch eine Prämie auszusprechen und die zu motivieren, den Betrieb zu empfehlen. Sofern man sie auch gut behandelt hat und sie auch genug Grund haben, den Betrieb zu empfehlen und das Unternehmen zu empfehlen. Und dann hast du das Beispiel mit dem Fußballverein gebracht, wo man sozusagen aus einer lahmen Ente eigentlich was schön Prosperierendes machen kann, indem man auch das irgendwie an den Rückmeldungen irgendwie orientiert und nicht nur einfach über Bandenwerbung Geld zahlt. Also das habe ich jetzt richtig zusammengefasst oder fehlt noch was?
Nee, fehlt eigentlich nichts mehr. Mir fällt dazu noch eine kleine Geschichte ein. Also es fehlt nichts. Du hast das sehr gut zusammengefasst. Wir sind dann eigentlich durch. Ich habe ein sehr, sehr nettes Anschreiben gekriegt von dem aktuellen Abiturienten, also von dem Abiturabgangsjahrgang, die jetzt nächstes Jahr abgehen werden im Sommer. Ich soll deren Abi-Party finanzieren.
Die werden auch immer kreativer, sensationell.
Ja, aber ich glaube, es war viel mit ChatGPT geschrieben, aber es war trotzdem gut, und vor allen Dingen war es so, mit Honig um Bart schmieren als führendes, tolles Fahrradgeschäft in Cuxhaven, und suchen Sie doch auch immer Mitarbeitende, und unsere Jahrgangsabgänge jetzt wollen ja nicht mehr alle studieren. Viele suchen auch eine Ausbildung. Und da
sind die clever.
Ja, habe ich auch gedacht. Und dann habe ich noch so gedacht, okay, das ist so, wenn ich 2 unterschriebene Ausbildungsverträge von Abiturienten habe, dann kriegt ihr 1.000 Euro. Ich habe noch nicht geantwortet.
Und dann kommen Sie nicht.
Die Antwort sein. Geld gibt's erst gegen unterschriebene Ausbildungsverträge.
Sehr gut. Gute Idee.
Pack das mal in dein Topcase.
Thorsten, jetzt haben wir so viel über Empfehlungsmarketing gesprochen. Was tun wir, was packen wir denn ins Topcase?
Also die 6 Schritte, wenn wir die nochmal so rausarbeiten, dass mit Formulierungsvorschlägen und mit Musterformulierungen und die 6 Schritte nochmal eine richtige Reihenfolge, dass man die nachlesen kann, dass man sie auch einem nach dem anderen abarbeiten kann. Vielleicht habe ich noch ein Diagramm dazu. Ich glaube, wenn wir das zum Runterladen anbieten, dann hast du als Zuhörerin oder Zuhörer doch direkt was zum Umsetzen hast, ein Paper in der Hand, was du einfach so umsetzen kannst. Wie wär's damit?
Wunderbar, meldet euch wie gewohnt über unsere Kontaktdaten und dann kriegt ihr die 6 Schritte verschriftlicht zugeschickt.
Das ist der heiße Scheiß.
Oh, Versicherung, das ist echt so ein trockenes, blödes Thema, oder?
Also, das ist es, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ja.
Ja, aber ich habe, als ich vor ein paar Jahren mit der Enra gestartet bin, da habe ich ein bisschen Feuer gefangen. Ich fand es eigentlich total cool und mein Warenwirtschaftssystem ist sogar mit der Versicherung Enra verbunden. Die machen ja Fahrradversicherung, E-Bike-Versicherung und das Gute ist, dass ganz viele Werkstattleistungen darüber versichert sind. Und die meisten von den Fahrrädern, die meisten Aufträge innerhalb von 2 Tagen schon erledigt und bezahlt sind. Ich finde das sensationell.
Ja, das würde mich, glaube ich, als Händler auch sehr zufrieden machen.
Ja, der Kunde hat da gar nichts mehr mit zu tun. Du bist direkt als Händler mit der Versicherung im Gespräch beziehungsweise im E-Mail-Austausch und kriegst relativ schnell innerhalb von 24 Stunden meistens eine Bestätigung für deine Anfrage und dann kannst du sofort mit dem Reparieren loslegen. Und das Ganze wird dann von der Enra übernommen. Ich finde das ein sensationelles Vorgehen. Und das macht es mir leicht, die Enra auch meinen Kunden anzubieten. Also von daher finde ich, ist das ein total heißer Tipp, den Kunden so eine Enra-Versicherung fürs E-Bike oder fürs Fahrrad anzubieten. Und dann hat unsere Werkstatt, also meine Werkstatt, was davon. Und natürlich die Kunden, weil sie einfach überhaupt gar nicht mehr belästigt werden mit irgendwelchen Kosten.
Also das Richtige für hier den heißen Scheiß.
Ja, finde ich absolut.
Wenn du mehr darüber wissen willst, dann folge dem Link in den Shownotes unter www.enra.eu/b2b.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Uwe, diese fröhliche Stimmung, die nutze ich jetzt und frag dich, was machen wir denn beim nächsten Mal?
Ja, also ich würde gerne mit dir über individuelle Mitarbeiter-Benefits sprechen. Kannst du dir was drunter vorstellen?
Ah, ich weiß nicht, ist mir das zu langweilig oder ist das doch interessant? Ich glaube, das ist interessant. Vor allen Dingen ist es mal ganz weit weg vom Marketing, ne?
Ja, den Abstand wollte ich mal halten.
Ja, finde ich cool und der kommt am 27. September raus, wenn du jetzt zuhörst. Wir machen dazwischen noch einen. Da gibt's noch einen Sonderpodcast. Ich habe heute gerade einen Telefonanruf gekriegt, wo sich da vehement drüber beschwert wurde. Schöne Grüße nach Hamburg zu Bernd, der sich beschwert hat, dass er immer freitags im Auto unseren Podcast hört und dass nur jeden zweiten Freitag eine schöne Autofahrt hat und nicht jeden Freitag. So, und es gibt einen Zwischenpodcast und wenn du den mitkriegen willst, dann abonnier doch einfach diesen Podcast. Mach das Glöckchen an oder was auch immer bei deiner Plattform so angesagt ist. Auf jeden Fall ein Abo. Und dann klingelt unser Podcast bei dir und du kriegst auch die Zwischenfolge mit.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.